Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Willkommen bei Battle Merchant. Wir liefern Geschichte. Ich bin Hendrik und heute tauchen wir ein in eine der faszinierendsten Epochen des Mittelalters, die Wikingerzeit.
Und ich bin Leonie. Die Wikinger, das ist doch das klassische Thema, wo jeder sofort an gehörnte Helme und wilde Barbaren denkt, oder?
Genau da wollen wir ansetzen. Die Wikinger sind viel mehr als nur räuberische Plünderer mit Hörnern auf dem Kopf. Schauen wir mal. Die Wikingerzeit erstreckt sich von 793 bis 1066 nach Christus. Das sind immerhin fast 300 Jahre.
Aber warum gerade diese Zeitspanne? Was passierte 793?
793, das war der erste dokumentierte Wikingerüberfall auf das Kloster Lindisfarne in Nordengland. Stell dir vor, friedliche Mönche, die ihre morgendlichen Gebete sprechen, und plötzlich tauchen diese fremden Schiffe am Horizont auf.
Oh wow, das muss ein absoluter Schock gewesen sein.
Genau, Europa kannte so etwas nicht. Und das Ende 1066? Da war die Schlacht von Stamford Bridge. Das markierte praktisch das Ende der großen Wikinger-Expansion.
Das heißt, die Wikinger prägten Europa fast 3 Jahrhunderte lang?
Richtig. Und hier wird es spannend. Die Wikinger stammten aus den rauen, kalten Landschaften Skandinaviens. Norwegen, Schweden, Dänemark, zerklüftete Küsten, tiefe Fjorde, dichte Wälder. Diese Landschaft prägte sie komplett.
Aber wie konnten sie von dort aus ganz Europa beeinflussen?
Das Geheimnis waren ihre Drachenboote. Die berühmten Langschiffe. Diese Schiffe waren maritime Revolution pur. Sie konnten sowohl auf dem offenen Meer als auch in flachen Flüssen fahren.
Warte, das heißt, sie konnten praktisch überall hin?
Exakt. Stell dir vor, du sitzt als Mönch in einem Kloster weit im Landesinneren und denkst, du bist sicher. Und plötzlich kommen die Wikinger den Fluss hochgefahren.
Das ist ja wie, als würde heute jemand mit einem Amphibienfahrzeug auftauchen.
Perfekter Vergleich. Aber hier ist der wichtige Punkt. Die Wikinger waren nicht nur Krieger, sie waren geschickte Seefahrer, Händler und Entdecker. Die kargen Böden und das raue Klima zwangen sie, kreativ zu werden.
Also mehr aus der Not heraus.
Landwirtschaft war schwierig, der Ertrag gering. Also setzten sie auf Fischerei, Jagd und, ganz wichtig, Handel. Die Raubzüge waren nur ein Teil ihrer Aktivitäten.
Das verändert ja das komplette Bild. Und kulturell, wie lebten sie?
Ah, da kommen wir zur nordischen Mythologie. Odin, Thor, Freya. Diese Götter prägten ihr ganzes Denken. Übrigens, bei uns im Shop haben wir authentische Thorshammer-Anhänger, aber dazu später mehr.
Die trugen also schon damals religiöse Symbole?
Absolut. Der Thorshammer war Schutz und spirituelles Symbol zugleich. Und ihr Glaube an Valhalla, die Halle der gefallenen Krieger, das prägte ihre komplette Weltsicht.
Das erklärt vielleicht auch ihre Furchtlosigkeit im Kampf?
Genau durchdacht. Aber das ist erst der Anfang ihrer Geschichte. Von diesen skandinavischen Ursprüngen aus eroberten sie nicht nur durch Gewalt, sondern durch ihre maritime Überlegenheit halb Europa.
So, nachdem wir jetzt wissen, wo die Wikinger herkamen und welche technischen Meisterleistungen sie vollbrachten, lass uns mal tiefer in ihre Kultur eintauchen. Denn da wird es richtig spannend.
Oh ja, die ganze nordische Mythologie, das ist doch das, was heute noch in Filmen und Spielen total präsent ist, oder?
Genau, und das hat seinen Grund. Die Wikinger hatten ein komplexes Götterpantheon. Odin, Thor, Freya. Diese Götter prägten wirklich jeden Aspekt ihres Lebens.
Odin kenne ich, der mit den Raben, oder?
Richtig. Odin war der Allvater, der Götterkönig. Aber Thor war vermutlich der populärste, der Donnergott mit seinem Hammer Mjölnir. Und genau da kommen wir zu etwas Faszinierendem.
Die Thorshammer-Anhänger?
Exakt. Die Wikinger trugen diese Thorshammer-Amulette nicht nur als Schmuck, sondern als ständigen Schutz. Stell dir vor, du gehst auf einen gefährlichen Raubzug und trägst dieses Symbol am Hals. Das gab dir Mut und spirituelle Sicherheit.
Das ist ja wie ein mittelalterliches Schutzamulett. Bei uns im Battle Merchant Shop haben wir authentische Repliken davon, oder?
Haben wir. Und die sind wirklich nach historischen Vorbildern gefertigt. Aber zurück zur Religion. Das Interessante ist, für die Wikinger war das Leben nur die Vorbereitung auf das, was danach kam.
Du meinst Valhalla?
Valhalla, die Halle der Gefallenen. Wenn du als Krieger ehrenvoll im Kampf gestorben bist, dann wurdest du von den Walküren nach Valhalla gebracht. Das war die höchste Ehre, die du erreichen konntest.
Wahnsinn! Das erklärt wirklich ihre Furchtlosigkeit im Kampf.
Genau. Aber wie soll ich das erklären? Ihre Gesellschaft war gleichzeitig sehr komplex strukturiert. Es gab eine klare Hierarchie. Jarls an der Spitze, dann die Karls und unten die Tralls.
Jarls waren die Anführer?
Die Stammesführer und mächtigen Krieger. Karls waren freie Bauern und Handwerker, das Rückgrat der Gesellschaft. Aber die Tralls?
Das waren Sklaven?
Leider ja. Oft Kriegsgefangene oder Menschen in Schuldknechtschaft. Das ist die harte Realität hinter den romantisierten Wikingergeschichten.
Krass. Das heißt, wenn die Wikinger ein Dorf überfielen, wurden manche Bewohner zu Sklaven?
Genau so war es. Die Raubzüge hatten also sehr reale und tragische Konsequenzen für die Betroffenen.
Das macht die ganze Sache viel komplexer. Aber die Wikinger waren ja auch berühmte Handwerker, oder?
Absolut. Ihre Kunstfertigkeit war beeindruckend. Kunstvolle Schnitzereien, Metallarbeiten, Textilien. Erinnerst du dich an die Drachenboote von vorhin? Die waren nicht nur funktional, sondern auch künstlerische Meisterwerke.
Die geschnitzten Drachenköpfe.
Genau. Und diese Handwerkskunst verbreitete sich durch Handel und, ja, auch durch Raubzüge über ganz Europa. Die Wikinger beeinflussten die Kunst anderer Völker massiv.
Also waren sie nicht nur Nehmer, sondern auch Geber von Kultur.
Perfekt formuliert. Sie nahmen Einflüsse auf, verarbeiteten sie und gaben wieder etwas Neues weiter. Eine richtige kulturelle Vernetzung.
Das passt ja gar nicht zu dem Barbaren-Image.
Mythos versus Realität. Das ist unser roter Faden heute. Die Wikinger waren eine vielschichtige, hochkomplexe Kultur mit tiefen spirituellen Überzeugungen und beeindruckenden handwerklichen Fähigkeiten. So, jetzt, wo wir die komplexe Kultur der Wikinger kennengelernt haben, wird es Zeit für das, wofür sie berühmt-berüchtigt wurden. Ihre Raubzüge.
Jetzt wird's spannend. Aber wie fingen die überhaupt an?
8. Juni 793. Lindisfarne. Diese friedliche Klosterinsel vor der englischen Küste. Die Mönche gehen ihren morgendlichen Gebeten nach und plötzlich tauchen diese fremden Schiffe am Horizont auf.
Das muss wie aus dem Nichts gekommen sein.
Genau. Die Sache war, also sie nutzten, wie erkläre ich das am besten? Die Wikinger perfektionierten den Überraschungsangriff. Erinnerst du dich an die Langschiffe aus dem ersten Teil?
Die konnten überall hinfahren, Meer und Flüsse.
Exakt. Jetzt verstehen wir, warum diese Technologie so revolutionär war. Stell dir vor, du denkst, dein Kloster ist sicher im Landesinneren und plötzlich kommen sie den Fluss hochgefahren.
Das ist ja wie strategische Überlegenheit durch Mobilität.
Korrekt. Und das zogen sie durch ganz Europa durch. Paris, Hamburg, die englischen Küsten. Niemand war sicher.
Warte, Paris? Die kamen bis nach Paris?
Oh ja, 845. Die Wikinger segeln die Seine hinauf und stehen vor den Toren der französischen Hauptstadt. Der König zahlt ihnen Lösegeld, damit sie wieder abziehen.
Die erst Könige erpresst.
Mehrfach sogar. Das war pure Kalkulation. Warum eine Stadt zerstören, wenn man Profit machen kann? Aber das Geniale war ihre Ausrüstung.
Die berühmten Helme und Äxte?
Die charakteristischen Wikingerhelme, übrigens ohne Hörner. Das ist Hollywood-Mythos. Echte Wikingerhelme waren praktisch und effektiv. Bei uns im Battle Merchant haben wir historisch korrekte Repliken.
Und die Waffen?
Wikinger-Schwerter und Äxte waren Meisterwerke der Schmiedekunst. Aber ihre wahre Stärke lag in der Kombination. überlegene Schiffe, überraschende Taktiken, furchtlose Krieger.
Und der Valhalla-Glaube aus dem zweiten Teil, das machte sie unerschrocken.
Genau. Aber hier wird es noch faszinierender. Aus Räubern wurden Herrscher.
Wie meinst du das?
Das Danelag. Ein ganzer Teil Englands, vom Nordosten bis nach London, stand unter Wikingerkontrolle. Sie plünderten nicht nur, sie siedelten und regierten.
Unglaublich. Das heißt, sie wurden Teil der Gesellschaften, die sie erobert hatten?
Mehr noch, sie transformierten sie. In York, in Dublin, in der Normandie, überall gründeten sie Wikingerkönigreiche und integrierten sich gleichzeitig in die lokalen Strukturen.
Das ist ja eine völlig andere Geschichte als die reinen Plünderer.
Genau das ist der Punkt. Die ersten Überfälle waren brutal und schockierend, keine Frage. Aber daraus entwickelte sich eine komplexe Geschichte von Eroberung, Siedlung und kulturellem Austausch.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Wie gut waren sie denn wirklich im Kampf?
Ihre Kampftechnik basierte auf Geschwindigkeit und Erschrecken. Schwere Rüstungen und Helme schützten sie, während sie mit Schwertern, Äxten und Speeren im Nahkampf unglaublich effektiv waren.
Plus die psychologische Wirkung, diese fremden Krieger aus dem Norden.
Richtig, aber das Interessante, je länger die Wikingerzeit dauerte, desto mehr verwandelten sich reine Raubzüge in strategische Eroberungen und dauerhafte Siedlungsprojekte.
Von Nomaden zu Königen sozusagen.
Wunderbarer Vergleich. Und das erklärt auch, warum ihr Einfluss so nachhaltig war. Sie blieben nicht nur, sie gestalteten Europa mit. Nach all den Raubzügen und Eroberungen, lass uns mal schauen, wie die Wikinger wirklich gelebt haben. Jenseits der Schlachtfelder.
Ja, das interessiert mich total. Wie sah denn so ein typisches Wikingerdorf aus?
Das Herzstück waren die berühmten Langhäuser. Stell dir vor, lange rechteckige Gebäude, oft 20 bis 30 Meter lang, mit einem einzigen großen Raum.
So groß?
Genau. Die Pfosten waren aus, Moment, wie hieß das nochmal? Also hölzerne Pfosten und Balken stützten das Ganze. Und das Geniale, die Dächer waren aus Stroh oder Grassoden.
Grassoden? Das ist ja wie natürliche Isolierung.
Exakt. Die perfekte Anpassung an das raue skandinavische Klima. Im Winter schön warm, im Sommer kühl.
Das ist ja richtig durchdacht. Und wo standen diese Langhäuser?
Strategisch klug. Immer in der Nähe von Wasserstraßen. Das gab ihnen Zugang zu Fischfanggebieten und, erinnerst du dich an die Handelsrouten aus den ersten Teilen?
Genau. Und zu den Langschiffrouten für die Raubzüge.
Genau. Aber das tägliche Leben war ganz anders geprägt. Die Jahreszeiten bestimmten alles.
Wie meinst du das?
Sommer, Felder bestellen, Ernten einbringen, segeln. Winter, Reparaturen, Handwerk, Geschichten erzählen am Feuer.
Das klingt fast gemütlich.
War es vermutlich auch. Und hier kommt wieder die soziale Hierarchie aus dem zweiten Teil ins Spiel. Aber jetzt sehen wir, wie sie im Alltag funktionierte.
Die Jarls in der großen Halle, die anderen drumherum?
Genau. Das Langhaus war oft von einer zentralen Halle dominiert, wo der Jarl residierte. Drumherum die Werkstätten, Schmieden, Lagerhäuser.
Eine richtige kleine Gemeinschaft.
Und die Handwerker. Da war so viel mehr als nur Kriegsführung. Schmuck, Textilien, kunstvolle Schnitzereien.
Das ist ja die andere Seite der Wikinger, vom Krieger zum Handwerker.
Richtig. Hier entstanden all die wunderschönen Gegenstände, die wir heute in Museen bewundern. Bei uns im Battle Merchant Shop versuchen wir ja auch, diese Handwerkskunst zu würdigen.
Mit den historisch korrekten Repliken.
Genau. Aber weißt du, was mich am meisten fasziniert? Die Religion war auch im Alltag omnipräsent.
Wie?
Opfergaben, kleine Rituale, das tägliche Tragen der Thorshammer-Anhänger. Die Götter waren ständige Begleiter, nicht nur im Kampf.
Das macht das Ganze so menschlich.
Genau das ist es. Und das Verrückte, Dieses Erbe lebt heute noch. In der Popkultur, in Games, in der LARP-Szene.
Oh ja, als LARP-Spielerin kann ich das bestätigen. Wikinger-Charaktere sind total beliebt.
Und zu Recht. Von diesen skandinavischen Siedlungen aus prägten sie Europa für Jahrhunderte. Eine Kultur, die gleichzeitig furchteinflößend und faszinierend war.
Es ist schon krass, wie präsent die noch heute sind.
Von den Drachenbooten und Langhäusern bis zu Thor im Marvel-Universum. Die Wikinger haben definitiv ihr Ziel erreicht. Sie sind unvergessen.
Valhalla in Hollywood.
Perfekt gesagt. Die Wikingerzeit. 300 Jahre, die Europa für immer veränderten.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.